Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Gartenakademie-Podcasts. Heute mal wieder zu Gast meine liebe Kollegin Eva Hofmann und wir möchten heute mal so ein bisschen rekapitulieren, wie das mit dem mähfreien Mai geklappt hat und einfach mal schauen, was man noch so im Jahr tun kann, weil das Jahr hat ja, jeder weiß, noch mehr Monate außer nur den Mai. Und ja, dann will ich erstmal sagen, ja, herzlich willkommen Eva, dass du mal wieder mit dabei bist.
Hallo Lukas.
Wie geht's, wie steht's?
Ja, alles prima, freue mich.
Wunderbar. Und was meinst du, war es erfolgreich dieses Jahr mit dem mähfreien Mai?
Ja, auf jeden Fall. Also es war jetzt das zweite Mal, dass wir zu der Aktion aufgerufen haben, im Mai mal den Rasenmäher stehen zu lassen und nicht so viel zu mähen und nicht direkt alles abzumähen, was sich zeigt. Und ich hatte das Gefühl, das ist auf total fruchtbaren Boden gefallen und wurde total positiv aufgegriffen. Wir hatten total viele Zitate in der Presse, also viele Zeitungen haben das auch aufgegriffen. Es wurde in verschiedenen Medien veröffentlicht, wir hatten Radio-Interviews dazu und fand, es hat richtig große Kreise gezogen dieses Jahr, hat sich voll gelohnt.
Ja, genau, der ein oder andere filmische Beitrag gab es ja auch noch. Da werde ich auch noch mal ein bisschen was dann später verlinken, muss ich dann auch noch mal ein bisschen nachschauen können. Ja, aber jetzt sind wir im Juli, im heißen Juli angekommen. Zum Glück, heute hat es ein kleines bisschen abgekühlt. Die letzten Tage waren schon richtig, richtig heftig. Ja, was meinst du? Wie geht's jetzt weiter? Was würdest du den Leuten empfehlen, jetzt nachdem sie lange nicht gemäht haben?
Ja, also ich denke, mittlerweile haben ja viele dann im Juni auch schon mal gemäht. Also es war ja im Mai schon extrem heiß eigentlich. Mhm. Also es ist dieses Jahr längst auch alles nicht so hoch gewachsen wie letztes Jahr, als wir im Mai sehr, sehr viel Regen hatten. Also da haben viele Leute dann auch schon ein bisschen gestöhnt, weil das Gras unheimlich gewachsen ist. Ja. Dieses Jahr ist es weniger, aber natürlich, wenn man seine Wiese als Wiese erhalten möchte, muss man natürlich irgendwann mähen. Man kann es nicht einfach nur wachsen lassen, das ist klar. Das heißt, man hätte im Lauf des Junis schon mähen können, wenn man es stehen gelassen hat, ist aber auch okay. Aber ehe es sich jetzt eben dann so richtig flach legt, wenn es auch mal vielleicht Unwetter oder Regen oder sowas gibt oder die Gräser zu arg blühen, dann sollte man schon mal mähen und das alles runterholen. Und dann ist es vor allem auch wichtig, dass wenn man mäht, dass man das Schnittgut entfernt. Um das Ganze abzumagern, um die Gräser ein bisschen zurückzudrängen und eben die Blütenpflanzen, die gerne einen mageren Boden haben möchten, dann auch zu fördern. Wenn man den Schnitt obendrauf liegen lässt, dann erstickt das alles so ein bisschen unten drunter und vor allem werden die Nährstoffeinträge erhöht. Ja. Und dann kommen eben wieder nur Gräser und andere Sachen, die man nicht unbedingt möchte.
Genau, also nicht förderlich jetzt, um noch mehr Blüten zu produzieren, genau. Ja, der ein oder andere wird dann wahrscheinlich auch auf die Idee kommen, jetzt auch noch zu bewässern. Findest du das notwendig jetzt?
Also für Rasen, egal ob man jetzt Rasen hat, einen richtigen Rasen oder einen Kräuterrasen oder eine Blumenwiese, die höher steht, also Bewässerung auf solchen Flächen ist absolut nicht notwendig, also ist auch nicht sinnvoll und auch die normalen Rasenflächen, man sieht die überall, die werden jetzt braun. Aber das ist normal und ist auch in Ordnung so. Also die Gräser sind auch daran angepasst. Die können sich total gut in solchen Dürreperioden in ihren Wurzelstock zurückziehen. Und dann im Herbst, sobald es regnet, treiben die wieder aus und dann sind die wieder in Ordnung. Also der Rasen sieht tot aus und es wirkt vielleicht manchmal erstmal ein bisschen erschreckend. Aber es ist wirklich nicht schlimm. Die schaffen das und das muss man jetzt einfach in solchen Phasen auch ein bisschen aushalten.
Okay.
Aushalten lernen. Ja, weil es wird nicht besser.
Ja.
Ja, und es bringt einfach nichts. Also man schüttet da wirklich so viel Trinkwasser drauf auf diese Flächen und das verbrennt dann ja trotzdem ein bisschen in der Hitze. Oder man fördert am Ende noch Pilzkrankheiten, wenn man zu viel wässert. Und es steht in keinem Verhältnis der Aufwand. Ne? Und es funktioniert auch so. Und gerade wenn vielleicht auch die Gräser ein bisschen zurückgehen, dafür hat man dann vielleicht andere Kräuter und dann hat man Klee und Schafgarbe und andere Sachen, die damit besser klarkommen und auch wirklich noch grün aussehen, auch in solchen Trockenphasen.
Gibt es da irgendwie besondere Mischung oder so, Also ganz oft kriegen wir natürlich so die Frage, okay, ich habe da jetzt so einen Rasen, wird schnell braun, klar, man lässt es jetzt wachsen, du hast jetzt einen Tipp gegeben, das ist jetzt ganz normal, aber der ein oder andere oder die ein oder andere hätte dann vielleicht schon gern etwas, dass es vielleicht noch ein bisschen strapaziöser ist, wenn wir jetzt mal einfach mal weggehen von der Blütenwiese an sich. Mhm. Wenn ich jetzt dran denke, okay, man kann ja, wenn man jetzt zum Beispiel einen Teil ja, ungemäht lässt, wo man die Blüten dann fördert, aber man möchte trotzdem so ein kleines Areal haben, wo die vielleicht die Kinder spielen können oder das man auch betreten kann, das dann aber auch gerade so in der Hitze dann auch noch schön aussehen soll, weil die Anfragen kommen wirklich ganz oft. Was würdest du denen raten?
Ja, ist ja auch legitim, dass man eine kleine grüne Fläche haben will, die man noch betreten kann. Was es da zum Beispiel als Alternative zum klassischen Rasen gibt, sind solche Saatgutmischungen mit Mikroklee. Das ist so ein ganz niedriger Klee, der bleibt richtig knackig grün, auch ohne Bewässerung. Also das wäre eine gute Rasenalternative. Ansonsten gibt es natürlich auch trockenheitsverträglichere Gräser und Samenmischungen, mit denen man mal experimentieren kann, die einfach tiefer wurzeln. Tiefere Wurzeln machen sich damit Wasser aus tieferen Bodenschichten erschließen.
Ah, gerade zum Thema Wasser. Ja, wir haben hier einen kleinen Podcast-Hund, der hat Durst.
Schlabbert, ja.
Falls Sie sich wundern, was da im Hintergrund schlabbert. Ja.
Ja,
der funktioniert natürlich nicht ohne Wasser.
Genau, ja, wir alle brauchen Wasser. Nee. Genau, aber die Gräser nicht unbedingt.
Gut. Ja, und dann kommen wir ja so in Herbst dann irgendwann langsam rein. Ja, was könnte man dann noch tun? So, wenn wir jetzt so an den Herbst denken.
Also zum Herbst hin auch gerne hohe Bereiche stehen lassen. Also zusammenfassend könnte man nochmal sagen, einfach zum allgemeinen Mähmanagement auch auf der Wiese im heimischen Garten, wenn man Kräuterrasen haben möchte, der betretbar sein soll, reicht es, alle 4 bis 5 Wochen zu mähen. Mhm. Ansonsten hohe Blumenwiesen reichen eben, je nachdem wie nährstoffreich es ist, 1 bis 2 Mal im Jahr. Nährstoffreiche Flächen eher 2 Mal im Jahr abräumen, da kann man so im August oder so das letzte Mal mähen.
Okay.
Noch was stehen lassen, Sachen, die bei Trockenheit und wenig Nährstoffen nicht so hoch werden, reicht normalerweise sogar 1 Mal im Jahr mähen, sehen wir jetzt auch auf unseren Flächen. Ansonsten zum Herbst hin kann man natürlich nochmal mähen, wenn es jetzt auch regnet, aber wirklich auch immer Randbereiche stehen lassen, in denen mit hohen Stängeln, in denen dann eben die Überwinterungsformen von ganz vielen Insekten auch ein Plätzchen finden, in dem sie überdauern können bis zum nächsten Jahr.
Ja. Mhm. Betrifft das dann auch diese Kleeflächen? Oder,
nee, die kann man kurz halten.
Ja. Okay.
Nee, das bleibt von sich aus relativ niedrig. Das muss man sowieso gar nicht so oft mähen. Mhm. Die blühen auch weniger als der normale Weißklee.
Ja.
Aber da bleibt nichts hochstehen. Also das wächst ja gar nicht so hoch, dass man da was stehen lassen müsste.
Ja, ich habe das öfters mal gehört. Also man hat ja so ein bisschen Bedenken dann auch wegen der Trittfestigkeit. Es steht zwar überall dabei, dass diese Kleesorten auch sehr trittfest sein sollen. Kannst du das bestätigen oder?
Also diese Klee-Mischung tatsächlich. Ansonsten werden ja immer mal wieder auch Stauden als Rasenersatz angeboten. Mhm. Das finde ich auch ganz spannend. Also damit kann man auch sehr schöne Flächen gestalten. Aber da muss man wirklich so ehrlich sein zu sagen, das ist niemals so trittfest wie eben ein richtiger Rasen. Ja, okay. Also man kann jetzt nicht eine Thymianfläche oder Sedum oder was auch immer, dann Fiederpolster, was auch immer so als Bodendecker-Rasenersatzstauden angeboten wird. Das sieht schön aus, wenn man eine Fläche hat, auf die man nicht drauf geht, dann kann man das wirklich schön flach machen. Aber wenn man jetzt die Fläche nutzen will, da mal einen Stuhl draufstellen will, drauf Fußball spielen will, was auch immer, dann funktioniert es mit diesen Stauden einfach doch nicht so gut.
Ja, das wäre natürlich so der Traum, ja, dass
ja,
irgendwann
das
mal eine Fußball-EM auf Klee stattfindet. Ja, aber ich glaube, da sind wir noch weit von entfernt.
Ja, und auf Thymian auch nicht.
Und auf Thymian auch nicht. Aber man kann es ja mal anregen. Warum nicht? Ja. Genau, aber wie verhalten sich dann diese Flächen dann im Winter?
Du meinst jetzt die hohen Wiesenflächen oder niedrige Kräuter?
Ich meine jetzt noch, schon noch so bei diese Klee und auch so Stauden als Rasenersatz.
Es kommt ein bisschen auf die Staudenart an natürlich. Es gibt einige sogar immergrüne Stauden, die auch wirklich im Winter einigermaßen ihre Farbe ganz gut behalten. Manche Sachen ziehen natürlich ein in den Wurzelstock und treiben dann erst im Frühjahr wieder aus. Also da hat man es dann im Winterbraun statt im Sommer. Ne? Also so irgendwie kriegt man den Wechsel der Jahreszeiten dann doch über irgendwie mit. Es sieht halt nicht alles immer gleich aus. Aber der Rasen ist ja auch nicht immer gleich grün im Winter. Nee,
klar. Hast du da vielleicht auch noch so ein bisschen Erfahrung, ob es da vielleicht so krankheitstechnisch auch was gibt, schon mal irgendwie was gehört, ob es da vielleicht Probleme geben könnte, weil gerade wir kriegen ja immer beim normalen Rasen, weil das wäre dann noch ein Vorteil, was ich mir jetzt gerade so vorstelle, wenn ich jetzt schon diesen Klee habe, der nicht so viel Wasser verbraucht, der auch drittfest ist, klar, nicht ganz so drittfest wie jetzt ein Rasen, aber der dann vielleicht auch ein bisschen unanfälliger ist, wenn ich mir jetzt überlege.
Ja, also krankheitsmäßig hat man da keine Probleme mit, also das habe ich jetzt noch nie gehört, dass der irgendwie Pilzkrankheiten oder sonstige Sachen bekommt, wie die normalen.
Weil das ist ja auch noch so ein Ausschlusskriterium, wenn ich jetzt an den normalen Rasen denke, weswegen wir sagen, der Rasen ist ein absoluter Klimaverlierer, unabhängig jetzt davon, dass er ganz viele Ressourcen verbraucht, viel Wasser benötigt, um halt, wenn man wirklich grün haben will, ja, viel Dünger verbraucht. Und dann kommt es dann im nächsten Jahr so Krankheiten wie Schneeschimmel, wie Dollarfleckenkrankheit, ja, und das muss man auch noch alles mit in den Griff kriegen. Und wenn man da dann sagen kann, hey, wir haben hier eine Alternative, die hat das auch nicht.
Nee, also haben da, die nicht. Nee. Ja. Ne, also ich meine, klar, jede Pflanze braucht den richtigen Standort, den sie benötigt. Und wenn eine Pflanze Stress hat an ihrem Standort und wenn die Bedingungen nicht stimmen und nicht so sind, wie sie sie haben möchte, dann wird sie natürlich krankheitsanfällig. Also auch diese ganzen Rasenkrankheiten lassen sich ja dann auch meistens auf Gießfehler oder Standortprobleme zurückführen. Und genauso ist es natürlich, wenn man jetzt Rasenersatzstauden hat und zum Beispiel eine trockenheitsliebende Staude zu viel wässert, dann sieht die auch nicht mehr gut aus und dann kriegt die unter Umständen auch Pilzkrankheiten oder wird lückig oder sowas. Ne? Also wenn man jetzt einen Thymian in den Lehmboden setzt und dann da jeden Tag drauf wässert, dann ist der auch nicht mehr schön. Ne? Also es muss dann wirklich einfach passen. Aber ansonsten ist das alles ganz unkompliziert.
Oh, das klingt doch schon mal super. Ja, so als kleine Anregung neben der ungemähten Fläche, ja, also gerade wenn man dann da noch ein bisschen eine flache Fläche haben möchte, die man dann auch betreten kann, die dann auch noch schön grün aussehen soll. Weil das war so das Argument, was ich halt immer wieder so mitgekriegt habe von manchen, die sich so ein bisschen gesträubt haben, was den mähfreien Mai betrifft, weil so ganz will man nicht den ganzen Garten aufgeben.
Ja, das ist auch klar, man muss es ja auch nutzen und betreten können. Also mein Garten ist fast nur hohe Stauden, aber so ein bisschen durchlaufen oder sich mal
trotz
irgendwo
Kinder
abhalten. Ja, die meckern dann auch schon manchmal. Ne, muss man ja auch irgendwo sein können, was auch nicht gepflastert ist. Es ist ja auch bei der Hitze wesentlich angenehmer, auf Gras zu stehen oder zu sitzen, als irgendwie jetzt auf einer gekiesten oder gepflasterten Sitzfläche.
Okay, jetzt habe ich dann, das gehen wir dann so langsam in die kalte Zeit, ja, ich habe da jetzt meine Rasenersatzfläche, sagen wir mal zum Beispiel ja, so ein Thymian, ja. Habe nebendran noch so meine kleinen Inseln, die ich ungemäht gelassen habe. Was würdest du da noch für diese ungemähten Flächen dann für den Winter empfehlen? Muss man da noch auf irgendwas achten? Zum einen, man sagt ja auch immer so gerade beim Mähen, so als Überwinterungsplatz auch für Tiere. Ja, es ist vielleicht ganz interessant.
Genau, auf jeden Fall stehen lassen. Also alles, was man irgendwie was noch gut aussieht, was stabil da steht an Stängeln, alten Samenständen und so weiter, gerne stehen lassen. Erst im Frühjahr abräumen, wenn die Insekten wieder fliegen. Auch ein bisschen Aussaat zulassen, für die Vögel noch ein paar Samen drin lassen. Versteckmöglichkeiten auch für Igel und andere Tiere ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn man da so ein paar hohe Ecken stehen lässt. Ansonsten das Laub kann man schon dann auch mal runterholen von der Fläche, wenn man jetzt große Bäume im Garten hat. Ja. Und wir haben jetzt schon öfter gesagt, es geht auch einfach immer um Abmagerung und um die Blühflächen nährstoffarm zu halten. Dann sollte man das Laub Auf jeden Fall runterholen und gerne an anderer Stelle im Garten, aber mulchen oder kompostieren. Also das Laub ist viel, da machen wir vielleicht auch nochmal einen extra Podcast zu. Laub ist viel zu schade für die Tonne.
Genau.
Laub auf jeden Fall im eigenen Garten verwenden, aber von Rasen- und Blühfläche runter.
Ja, kleiner Ausblick schon so auf,
ja, der Herbst
was,
kommt.
Was im Herbst dann
noch
kommt.
Noch ein bisschen schwitzen und dann
ja, genau.
Wieder
wir machen uns jetzt hier schon so ein paar kühle Gedanken.
Neblige und kühle Tage. Ah.
Genau. Ja, super. Ja, dann bedanke ich mich für heute, dass du heute wieder mal mein Gast warst.
Ja, immer gerne.
Und ja, wir hören uns dann in den nächsten Folgen auch nochmal. Und ja, danke für alle daheim fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.